ich würde mir eigentlich wünschen, dass mehr experimentiert wird, auch insgesamt so mit.
Man sollte eigentlich eh gar nicht das üben, was man spielt. Also man muss immer in diesen Schmerz reingehen, in dessen das Gefühl von Scheiße, es geht nicht, ich kann das eigentlich nicht, und das aushalten. Und wenn man das dann sogar ohne Zeitdruck macht, dann wird man besser, nachhaltig. Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos. Wir haben uns ja letztes Mal mit dem Hören beschäftigt und ich war jetzt ja hören vor einiger Zeit gemeinsam mit meinem Kumpel Johann, der auch die Aufnahme gemacht hat zu den Mare Sessions. Das war jetzt der Arbeitstitel. Wie es dann im Endeffekt heißen wird, weiß ich noch nicht, aber du weißt ja genau, wovon ich spreche, weil wir haben ja dann relativ kurzfristig hat sich das dann ergeben, dass wir zusammen eine Duo-Aufnahme machen. Also ich habe auch Solo aufgenommen, aber du hast auch dann mitgespielt. Wir haben dann gemeinsam, ich weiß noch, am Morgen des betreffenden Tages, das war im Dezember, war die Aufnahme schon letzten Jahres, habe ich dich dann gefragt, ob du jetzt einspringen kannst, weil jemand ausgefallen ist, leider krankheitsbedingt. Sehr kurzfristig, und es war auch so ein bisschen schwierig, weil wenn halt, der rote Teppich ausgerollt und alle Lampen quasi an sind und dann nicht gespielt werden kann, weil einer fehlt, ist blöd. Da war es echt cool, dass du reingesprungen bist, und das war eine sehr interessante Erfahrung, weil wir ja gar nichts vorbereitet hatten. Wir haben schon lange nicht mehr zusammen gespielt. Ja, gerne auch jeder mal seinen eigenen Dingen nachgeht, und das war cool, dann mit dir zusammen zu spielen. Und das war auch echt ein ganz krasser Moment. Also ich habe, also das ist ja wie so eine Zeitreise, wenn man dann die Aufnahmen selber nochmal hört und dann irgendwie 3, 4, 5 Mal, wenn man das ja jetzt da aussuchen muss, welcher Take wird's und welches Stück überhaupt soll auf die Platte und wenn ja, wie, also na, diese ganzen Mixing-Geschichten, die man dann halt dann macht, Lautstärken, Panorama, was man halt eben hört. Und wollte dich einfach fragen, wie du dich daran erinnerst, weil ich habe die Zeitreise gemacht und ich war wieder ganz in der Szenerie, und das war schon echt eine spezieller Moment, oder?
Ja, also rückblickend muss ich sagen, ich habe es jetzt noch nicht gehört seitdem wieder, aber es war.
Bald gibt's die Gelegenheit.
Ja, für mich war es irgendwie so ein bisschen, als würde die Zeit stehen bleiben, weil ich war so in so einem. Ich habe mein Tagesgeschäft und viele Sachen, die ich erledigen muss, und den Wochenplan fertig, und kriege dann so am Rande mit, dass dein Pianist krank geworden ist und ausfällt. Und ich dachte mir so, ui, blöd. Und dann fragst du mich, Anja, sag mal, Drucks, könntest du dir vorstellen, vielleicht morgen ins Studio mitzukommen? Und ich so, dann war es so mitten aus dem normalen Alltag, wumms, ins Studio und mal gucken, was passiert. Und das war aber dadurch natürlich auch eine ganz besondere Situation, wie so ein Leo, wie so ein Freiraum, der sich aufgetan hat, wo man einfach mal experimentieren kann und gucken kann, was machen wir jetzt da draus? Was passiert? Es ist auch ein bisschen Magie im Raum. Also der Ort war ja sehr stimmungsvoll. Es war in diesem Mare-Künstlerhaus, dem ehemaligen Anwesen von Roger Willemsen. Und da steht ein sehr schöner Flügel. Und ja, die Akustik ist halt, der Klang hat Raum, sich auszubreiten. Auch da mussten wir natürlich gucken, ne, wie arbeiten wir mit dem Klang des Raums? Wie stehen wir zueinander? Wie hören wir uns? Die Leute waren alle total nett, total herzlich, bereit, der Musik zu dienen und zu gucken, was passiert. Und das war einfach ein sehr inspirierender Moment, muss man einfach sagen.
Ja.
Und aus diesem Moment heraus, aus diesem Leo, aus dieser stehengebliebenen Zeit sind ganz tolle Sachen entstanden, finde ich.
Fand ich auch. Ja, da muss man echt nochmal einen großen Dank an Nikolaus Gelbke und das Mare Künstlerhaus aussprechen.
Absolut.
Dass das möglich ist, und den Mare Verlag, der eben dieses Mare Künstlerhaus eben auch eingerichtet hat, um Kunstschaffende in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Ja.
Dass man so auf die Art und Weise arbeiten kann, das heißt, selten in Musikstudios.
Also oh ja.
So ja. Ganz ohne Zeitbegrenzung, sondern da kannst du einfach machen. War ja, schon sehr, sehr toll. Und da haben wir noch ein Konzert gegeben am Abend.
Stimmt, ja.
Das war ja dann sozusagen eine Live-Aufnahme. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, weil es gibt ja dieses Duo von Desmond und Brubeck, ne? Mhm. Das du auch sehr gerne magst. Ich glaube 1975.
Ja, das ist sehr schön.
Im selben Jahr wie das Köln-Konzert. Es gibt ja diesen Film.
Das ist das gleiche Köln Jahr
75
gewesen.
Und ja, komisch, ne?
Das auch hört ein gutes sich Jahr, ne?
Es hört sich aber an, als wäre das aus einer anderen Zeit.
Ja, es klingt wirklich aus einer anderen Zeit. Klingt viel älter, ne?
Ja, weil es halt, ja, genau, altmodischer kann man das sagen. Ja. Aber ist auch irgendwie schön. Jedenfalls dieses Duo-Album, Brubeck und Desmond. Also da gibt's hinten, das klingt super, ist im Studio aufgenommen. Ich glaube, in den Columbia-Studios noch. Weiß ich nicht genau, ich glaube. Dann gibt's eben diese Live-Geschichte.
Stimmt, hinten. Am Ende, ja, genau. Wo er mit den Klappen, ne, so anfängt.
Nee, das meine ich nicht. Das ist in einer Studioversion, sondern da wollte er halt mal quasi Free Jazz spielen, ja. Das ist die einzige überlieferte Free Jazz-Aufnahme von Paul Desmond. Und aber sie spielen dann eben ein Live-Konzert oder zwei oder drei Nummern, vielleicht ist auch nur eine. Ich glaube, auf einem Kreuzfahrtschiff oder was.
Ach, okay.
MS irgendwas. Ja. Da gibt's auch ein Foto im Booklet. Naja, und das klingt halt ein bisschen anders, macht aber nichts, aber das hat eben das Coole, dass man die auch nochmal live hört. Mhm. Ich dachte mir, dann machen wir doch ein Abschlusskonzert, dürfen so ein paar Freunde und Nachbarn und so, es gibt ja einige, so ein Verein, also das sind welche aus Wiesbaden angefahren, habe ich erfahren und so. Und das war ein exklusiver Kreis, ich glaube, weiß nicht, wie viele Plätze, 35 Plätze haben wir gehabt oder 50 oder sowas.
Das waren sehr wenige,
Wenige, die halt da reingingen, ja, genau. In diesen Salon. Ja. Genau, die sind auch auf dieser Live-Aufnahme. Ich glaube, wir haben auch Live-Stücke jetzt auch dabei, dann letzten Endes auf dem Album. Genau, das Knistern im Raum, das hat man schon gespürt.
Ja, das war sehr schön. Es ist lustig, wo du die Platte erwähnst, weil ich finde die auch sehr, sehr stimmungsvoll. Mhm. Und das war, glaube ich, die einzige Platte, die ich mir vor meinem Studium von einem Saxophonisten gekauft habe. Das stimmt nicht ganz. Ich habe noch Wayne Shorter-Platten gehabt auch, weil Wayne Shorter schätze ich auch sehr. Aber habe ich auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben, ne, über seine Komposition. Und ich liebe das einfach, wie er komponiert und auch wie er spielt. Also ich mag dieses impressionistische, bisschen frei angehauchte, ich mag seine, ja, die Stimmung, die er erzeugt irgendwie, das ist die Energie, die zieht mich irgendwie an. Aber das, dieses Duo von Paul Desmond und Dave Brubeck, das hat mir auch mal sehr gefallen. Ich finde es extrem stimmungsvoll. Mhm. Das saugt einen richtig ein. Ja, und es macht auch so einen Raum auf, das stimmt. Ja.
Ist vielleicht einer der besten Duo-Platten überhaupt.
Ja.
The Art of the Duo hat mich auch immer schon sehr interessiert, deswegen wollte ich auch dieses Duo-Album da machen. Das ist gerade für den Saxophonisten ja sehr schön. Ich glaube, für Klavier ist es extrem stressig, Duo zu spielen. Man muss ja quasi alles machen, man muss eine ganze Band sein immer. Muss ein ganzes Orchester sein.
Wie es kommt immer drauf an, ne, was man halt macht. Also mal was, da gibt es ja auch von bis. Ne? Wenn du jetzt sagst, du spielst Standards, dann ist es was anderes, als wenn du eigene Kompositionen spielst, die vielleicht von einer Band geschrieben wurden und die sollst du dann plötzlich irgendwie alleine. Das ist dann immer blöd. Beim Standard kann man vielleicht noch eher ein bisschen. Oder man arrangiert eben Sachen bewusst für Duo, wie wir es ja dann am Ende auch ein bisschen gemacht haben, weil jetzt einfach nur Standards runternageln wäre jetzt auch ein bisschen langweilig gewesen, ne? Walking Bass, und deswegen fand ich das sehr, sehr spannend, auch dass wir Johann dabei hatten, weil der eben auch sehr offen ist für Experimente, Johann Weiß, und der hat uns auch künstlerisch ein bisschen unterstützt zu gucken, was passt jetzt zum Kontext. Du hast ja auch noch ein paar Soloaufnahmen gemacht am Tag vorher. Was könnte dazu passen im Duo-Kontext? Was ergänzt das Album gut, dass das eine runde Sache wird?
Ja, das war krass. Also ich meine, ich hatte ihm ja auch im Vorfeld gesagt, dass ich mir wünschen würde von ihm, dass er auch als Produzent sozusagen tätig ist. Also dass er quasi, für alle, die das nicht wissen, ein Produzent, der ist ja wie so der Regisseur im Theater, der wirkt ein auf, indem halt Feedback gibt während der Aufnahmesituation, ne? Und das hat er extrem gut gemacht, muss man sagen. Ich meine, ich kenne ihn ja schon lange, er ist ja auch der Gitarrist von Pure Desmond und hat ganz viel unseren Sound auch gemacht. Deswegen habe ich ihn auch gebeten, ob er auch uns aufnehmen würde jetzt mit Klavier. Klavier ist natürlich nicht sein Spezialgebiet.
Aber er macht, also eure Band ist ja wahnsinnig guter Sound, den er da immer zusammenschraubt. Das ist schon
ja, echt genau. Toll. Er hat eigentlich keine Ausbildung in dem Sinn, also eigentlich nicht wirklich gelernt, sondern halt Learning by Doing. Und er ist eben bereit, radikale Entscheidungen zu treffen, die es so noch nicht gibt. Er hört sich eben dann immer die Originale an und er geht extrem kreativ mit diesem Moment des Musikmachens um, das muss man echt sagen. Ja. Also die ultimative Lobhudelei für Johann hier. Und er hat auch diesen psychologischen, also er hat so ein Händchen dafür, was man gesagt braucht in gewissen Momenten als Künstler. Manchmal braucht man einen Arschtritt und manchmal braucht man Streicheleinheiten und manchmal braucht man auch, dass einem ehrlich einer sagt, das war jetzt nix, das machen wir nochmal. Und manchmal braucht man aber auch eben eine gute Idee. Und wie man diese Idee aber noch formuliert, das kann er einfach extrem gut. Und da hat er wirklich, also da hat er uns auf einer Höhe gepusht, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also wie, ich meine, ich kenne dich ja noch länger als ihn und stimmt gar nicht, umgekehrt. Aber ungefähr gleich lang. Na gut, mit ihm lebe ich jetzt nicht zusammen. Aber Tatsache ist, dass ich war überrascht, was diese Eingaben bewirkt haben einfach bei uns. Ne? Also ja. Zum Beispiel bei How Insensitive, das war dann echt ein bisschen magisch, wie wir das gespielt haben.
Das war sehr magisch, hatte ich auch den Eindruck. Es war wirklich so eine Atmosphäre, die geknistert hat.
Ja, und man kommt auch nicht auf so eine Idee. Johan kommt ja auch nicht vom Jazz, der ist eigentlich Rockgitarrist, ja, oder kommt aus der Popmusik, sagen wir mal so, ist ja auch Professor für Popularmusik, aber er hat in dem Moment einfach so eine andere Perspektive auf die Sache und das ist interessant, weil durch diese Perspektive kommt man auf neue Ideen und eben, er hat eben wie ein Popproduzent oder, naja, oder vielleicht auch, weiß ich nicht, müsste man ihn fragen jetzt, aus seiner persönlichen Perspektive drauf geschaut, was braucht das Stück jetzt, damit es irgendwie künstlerisch interessant ist. Und dann haben wir es auf eine Art und Weise gespielt, da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen zu idiomatisch korrekt oder zu sehr, vielleicht hänge ich da ein bisschen zu viel in dem, wie ich denke, wie das jetzt gehört. Und da hilft das total, wenn einer das aufbricht und eben diese, also outside the box denken kann irgendwie. Ne? Und also bei Maiden Voyage war es ja genauso.
Ja, ja, und ich muss sagen, also für mich, ich bin jetzt auch nicht jemand, der eben mal eben ganz kurz super virtuos alles so runterspielt an Material, was es so gibt, sondern naja, ich bin...
Du spielst mittlerweile schon ganz gut Standard, also echt jetzt.
Ja, aber ich hab immer eher so den Approach gehabt und auch wurde darin immer sehr bestätigt, mehr eben eigene Kompositionen zu machen, eigene Stimme zu finden und diesen ganzen Kram. Und ich bin eigentlich immer noch dabei zu gucken, wie ich dann noch besser werde in diesem, ich sag mal, dem normalen Jazz, den man halt auf jeder Session hört irgendwie, weil mich das eigentlich auch reizt. Ich finde das sehr spannend und es macht mir Spaß, aber ja. Und da haben wir aber auch immer so ein Spannungsfeld gehabt, wenn wir zusammengespielt haben, weil du eben eher so ein bisschen wolltest, wie es gehört, wie man es normalerweise so spielt und ich war immer so ein bisschen mehr, das hat mir eher Schwierigkeiten bereitet und die Stücke, die wir dann ansonsten hatten für Duo, die waren eigentlich eben gar nicht für einen Duo-Kontext gedacht, ne? Diese Problematik, die ich vorhin schon beschrieben hatte. Und dadurch war es immer repertoiremäßig auch eine Herausforderung, gute Sachen zu finden, die wir zusammen spielen können. Mhm. Und deswegen war das sehr gut, fand ich, dass Johan wie so ein vermittelndes Element dazwischen gesessen hat und geguckt hat, so, was machen wir jetzt aus diesen Gegebenheiten? Diesen beiden Polen auch musikalisch, wie bringen wir die jetzt zusammen?
Du denkst halt auch eher outside the box wie Johan eigentlich, das ist eher so deine Art und schreibst Stücke, die irgendwie völlig zwischen den Stühlen stehen, wo man denkt man manchmal so wie eben das Abend, das wir schon in der Folge 2 gehört haben, glaube ich, aber auch ich erinnere mich dein Tutu, du hast ja eine Bearbeitung gemacht von Tutu auf dem selben Album. Adam Holzmann, mit dem ich ja auch manchmal die Ehre habe zu spielen, der dabei war bei der Originalaufnahme von Tutu von Miles Davis, gesagt, boah, das ist ja voll geil. Und er hat das ja dann sogar übernommen, wir haben das dann auch gespielt. Oder nee, er fand aber das nicht, genau. Aber er hat überlegt, aber fand es jedenfalls tierisch, wie du deinen Siebener draus machst, einfach mal eben kurz. Da hast du manchmal Ideen, die sind so frech, dass manchmal Leute sagen, ja, das ist ja, das kann er gar nicht so. Und aber wenn dann fragst du einen Typen, der dabei war, also ich meine, der muss es ja wohl wissen, und der aber Musical Director war in der Miles Davis Band, die dieses Projekt gespielt hat live, und der findet es tierisch. Also da sieht man, da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber es ist auch lustig, finde ich, dass du sagst, du interessierst dich aber total in Wirklichkeit für traditionellen Jazz und wie man das spielt. Und selber übst du ja eigentlich auch das und willst eigentlich im Standardspielen besser lernen. Und bei mir ist es ja das Umgekehrte. Also ich habe mich ja immer mit Kompositionen und eigene Stücke und so, das hat mich völlig frustriert oder sagen wir mal so herausgefordert, oder ich war super gestresst, hatte auch fast meinen Nervenzusammenbruch, als ich mein Masterkonzert spielen musste, und da war klar, es muss um Eigenkompositionen gehen. Da hast du mir auch damals total viel geholfen, weiß ich noch. Also die Hälfte der Eigenkomposition ist zur Hälfte von dir quasi. Aber Tatsache ist, also ich habe auch letztens ein Interview geführt im Radio, wo es darum ging, was man eigentlich übt und womit man sich eigentlich beschäftigt. Und das Lustige ist, ich bin ja bekannt eben als Saxophonist von Pure Desmond. Und Pure Desmond ist ja denkt man, stimmt ja eigentlich nicht. Ne? Eine traditionelle Band ist ja eigentlich eher eine Popband, finde ich, die Jazz spielt. Aber Tatsache ist, dass ich bekannt bin für meinen traditionellen jazzigen Sound, der quasi in einer speziellen, ja, Tradition eben steht und eben so gehört, wie er eben ist. Oder bei den Golden Standards, die ja auch für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert waren. Da haben wir auch eben einfach nur Standards gespielt und das ist sehr gut angekommen, sowohl bei Kritik als auch bei Publikum. Aber ich bin eben nicht bekannt dafür, besonders frei zu spielen oder jetzt wahnsinnig moderne Sounds oder eigene Wege irgendwie gehen zu wollen. Aber dabei stimmt das gar nicht, das will ich die ganze Zeit. Und wenn ich übe, wenn man mich üben hört oder wenn man mich über Musik nachdenken und rumtüfteln hört, dann ist es genau das Gegenteil. Und ich glaube, dass diese Gegensätze sich aber eben befruchten. Da hat mir auch mal einer gesagt, man sollte eigentlich eh gar nicht das üben, was man spielt. Also wenn man als Profimusiker ist, ja. Mhm. Also ich glaube, bei Profis ist es oft so, dass die Leute eigentlich, dass Profis eigentlich das üben, was sie interessiert. Und das ist vielleicht nicht gar nicht das, was sie selber spielen oder für was sie vielleicht jetzt bekannt sind. Und das wirkt aber eben drauf ein, auch auf das andere, auf das, was man eigentlich talentmäßig vielleicht jetzt eigentlich viel besser kann. Und das finde ich auch ein super Tipp, jedem zu sagen, der übt. Üben heißt ja etwas zu tun, was man nicht kann, bis man es kann, sage ich immer. Und das bedeutet, dass man das, was man nicht kann, machen muss. Und eben nicht das, was man gut kann. Und bei Profis ist es logischerweise nicht das, wo die Komfortzone ist. Ja, und wo eben nicht das, wofür sie bekannt sind, ist ja logisch. Also wenn man ein Profi besser werden will und sich pflegen und also seine Kunst pflegen will, sein Handwerk auch, dann muss man was machen, was man normalerweise nicht macht. Also man muss immer in diesen Schmerz reingehen, in dessen das Gefühl von Scheiße, es geht nicht, ich kann das eigentlich nicht, und das aushalten. Und wenn man das dann sogar ohne Zeitdruck macht, also einfach nur übt, des Übens willen, weil es einfach Spaß macht, zum Spaß sich ja abzuarbeiten, wie so ein Workout. Liegestütze hat man auch nie genug gemacht. Dann wird man besser, nachhaltig.
Ja.
Man nicht nur für etwas übt. Scheiße, ja, ich muss in 3 Tagen dieses Stück spielen oder dieses Konzert.
Absolut.
Sondern ich übe jetzt, was weiß ich, was Quarten oder irgendwelche Sachen halt.
Eine ganz andere Qualität, ne? Und ich finde auch, es ist bedingt vergleichbar mit den Liegestützen oder mit, weil die macht man ja, um so ein gewisses Level zu halten. Aber beim Üben vertieft man es ja. Also jedes Mal üben, weil das ja auch einfach, das Gehirn wird ja geschult. Jedes Mal noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen feiner. Und ne, also insofern, man entwickelt, also man hält natürlich auch das Level dadurch, aber man entwickelt sich ja trotzdem immer noch weiter in die Tiefe. Ne? Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass mehr experimentiert wird, auch insgesamt so mit verschiedenen, weißt du, dass es nicht so diese so ist es richtig und so ist es falsch gibt, sondern dass man ein bisschen mehr outside the box machen kann.
Ich erinnere mich an einen Workshop mit, ich weiß nicht mehr wer, mit wem, war es Florian Ross oder war es Jürgen Friedrich an der Musikhochschule Hannover als Student, also ich war Student. Im Rahmen des Workshops gab es eine Jam-Session oder sind die ganze Workshop-Belegschaft oder alle, die teilgenommen haben, sind auf eine Jam-Session gegangen, weil die war da gerade in der Marlene damals in Hannover. Und am nächsten Morgen hat er uns alle total zusammengefaltet. Er fand das furchtbar und er hasst Jam-Sessions dieser Art, weil alle Leute eigentlich nur die ganze Zeit das spielen, was sie geübt haben. Und er würde sich so wünschen, dass eine Jam-Session nicht zeigt deine schönsten Licks wäre. Also man übt was und dann zeigt man und dann vergewissert man sich dessen, was man eh schon kann. Sondern dass eine Jam-Session eine Gelegenheit wäre, wo Leute sich begegnen oder einander begegnen und miteinander experimentieren. Mhm. Tatsache ist aber, dass Jam-Sessions normalerweise eher nicht das sind. Mhm. Es wird zwar suggeriert, dass es das ist, ne? Also der Zuhörer, der jetzt vielleicht kein Musiker ist oder vielleicht auch kein eigenes Instrument spielt, sondern einfach nur dieses Happening erleben will, na, was passiert als nächstes? Das ist wie so beim Poetry Slam, mal gucken, keine Ahnung, oder beim Sneak Preview im Kino, weiß nicht, was ich sehe, aber ich bin neugierig, einfach lass das auf mich zukommen, so. Ist ja auch irgendwie inspirierend, das verstehe ich schon. Und dann denkt man, ah, die treffen sich da einfach so und spielen einfach so drauf los.
Das ist eine romantische Vorstellung, ne?
Ja, genau. Es stimmt ja auch irgendwo, ne?
Aber es ist dann eben doch eine gehörige Portion Konkurrenz dabei und wer ist jetzt der Geilste und wer hat das besser ausgecheckt und also es ist ja leider dann oft doch, ja, das ist auch mal oft ein Element davon, ne?
Und das hat mit dem Hören zu tun, ne? Es gibt ja den Satz von Ernst Bloch, wir hören nur uns selbst. Mhm. Und das ist genau das, was man halt dann merkt in dem Moment, wenn die Leute einfach auf die Bühne gehen und dann in ihr iPad reinspielen, so, oh, ich mache mein Ding, oh, voll geil, guck mal, schau mal. Und dann geht's aber gar nicht um, also das ist ja eigentlich eine Themaverfehlung, streng genommen. Also ich meine, ich finde schon, ich liebe Jam Sessions. Und ich habe bei meiner Golden Standards Platte genau das gemacht, dass ich gesagt habe, wir treffen uns zu viert im Studio, ohne Probe, ohne großartige Absprache und haben dann trotzdem schöne Versionen, natürlich, manchmal ist es auch in die Hosen gegangen, aber das ist halt so, ohne Netz und doppelten Boden geht manches in die Hose. Das haben wir dann nicht gemacht. Ich glaube, wir haben 14 Stücke aufgenommen und 18 auf der Platte, ne? So, also, weil die anderen, das war halt nix. Und ich weiß noch, bei Solar, ich wollte unbedingt eine moderne Solar-Version mit so, jetzt habe ich mir ein paar, ich habe schon so ein paar Ideen gehabt und dann habe ich die so beschrieben und das hat einfach dann in der Kombination halt nicht funktioniert. Ja, mein Gott, na, dann geht's halt nicht. Aber dieses experimentierende Element kann auch beim Standardspielen sein und muss sein. Und nur dann finde ich, ist eine Jam-Session cool. Ich verstehe es natürlich, wenn jetzt Amateure auf eine Jam-Session gehen oder es sogar eine ausgewiesene Amateur-Jam-Session ist, wie zum Beispiel die im Brückenstern in Hamburg, die ich super finde, gerade für Amateure, um sich auszuprobieren. Das ist natürlich was anderes. Du übst dein Ding, du schaust, dass du das kannst und dann spielst du das da ab. Und das finde ich auch okay. Aber selbst für Amateure oder selbst für Leute, die jetzt nur ein paar Stücke können, wenn sie die dann können, wäre es, glaube ich, eine noch coolere Erfahrung, wenn man es schafft, sich hinzustellen und den Moment auf sich wirken zu lassen und mal zuzuhören, was spielen eigentlich die anderen und eben das so, dass es dieses Klick machen darf, was wir hatten in unserem Duo und was wir auch mit Pure Desmond haben, wenn wir gut sind, dass wir alle voneinander hören, dass wir auf den Raum hören, dass man aufs Publikum hört und dass man merkt, aha, guck mal, jetzt, now we're talking. Jetzt, jetzt genau. Bewegt sich was. Ja. Und dann, also gerade bei Performance-Kunst hast du halt nur den einen Versuch.
Ich find's lustig, weil wir haben mit meinem Trio damals genau das auch gemacht, aber auf eine ganz andere Art. Also ihr habt ja wirklich dieses total aufgeräumte und ausgecheckte Quartett, was aufeinander eingespielt ist, was ja, super
durcharrangiert.
Arrangiert ist, aber mit der feinsten Klinge. Also es ist ja wirklich total transparent und es ist wie eine Komposition eigentlich fast. Ja. Einfach weil's so ausgewogen ist, ne? Da es wird nicht allzu viel dem Zufall überlassen, jetzt im positiven Sinne. Ihr improvisiert ja trotzdem, aber es ist trotzdem ein Arrangement, was Hand und Fuß hat und was nicht einfach so, wir spielen es halt mal irgendwie, ne?
Es gibt weniger Improvisationsanteile. Der Jazz-Journalist und Kritiker Hans-Jürgen Schaal, den ich sehr schätze in Deutschland, der hat gesagt, da ist halt wenig Improvisation dabei, aber das ist für mich trotzdem Jazz. Und der mochte das. Also der hat uns ja auch mehrfach in seine Reihe da gebucht, mit Germering. Jetzt macht das nicht mehr, leider. Aber was wolltest du eigentlich sagen?
Ja, ich wollte sagen, also wir haben das quasi auf eine andere Art gemacht. Wir haben gesagt, wir legen nicht mehr die Time fest. Wir spielen das Stück und niemand spielt das Stück. Also, und trotzdem spielen wir es. Und da musst du so wahnsinnig gut mit den anderen eingespielt sein und auf die hören und um zu checken, ob jetzt vielleicht der Bassist schon beim nächsten Akkord ist, bei das nächste oder ich oder der Schlagzeuger vielleicht sogar, oder dass man einfach diese Kugel so gemeinsam vorwärts rollt, ohne dass man irgendwo anfassen kann und festhalten und weiß, was eigentlich gerade ist. Und trotzdem spürt man es eben. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Also dieses
Mal gucken, aus meiner Sicht sind das total wilde Experimente.
Mal gucken, ja, aber es ist total reizvoll.
Ja, das hat ja auch
super funktioniert. Wie weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, ohne dass einem das irgendwie entgleitet und irgendwie beliebig wird, ne? Also das war eine sehr coole Erfahrung. Das habe ich gern gemacht. Würde ich auch mal gern wieder machen. So was, wo ich drüber rede. Also es war echt schön. Ja, und bei uns hat es eben auch manchmal so ganz kleine Momente, wo es einfach sehr intuitiv wurde, ne?
Ja, genau. Oder wo einfach die Zeit, du hast ja vorhin gesagt, die Zeit scheint stehen geblieben zu sein teilweise. Also man hatte das Gefühl, man ist so, also die Zeit löst sich auf irgendwie, ne? So wie so in so einem Flow-Erlebnis oder in so einem, also wenn der einzelne Klang so steht und man steht auch mit seinem Klang und seinem Ton, das ist so, über diesem Maiden Voyage.
Maiden Voyage, muss ich jetzt auch dran denken, ja. Da sehe ich echt so die ruhige See es ist einfach, manchmal ist es Meer ja so still, dass man denkt, es ist ein See, ne?
Ja.
So, das ist keine Welle. Wir sind ja öfters mal an der Ostsee oder auch an der Nordsee gewesen, aber vor allem an der Ostsee war es öfters so, dass dann wirklich, manchmal ist es spiegelglatt.
Ganz glatt.
Und man denkt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch ein Meer, es muss doch irgendwie Wellen geben. Aber manchmal, und dann schwimmen da drei Schwäne drauf. und denkt sich, was machen die Schwäne hier? Ja. Aber es ist trotzdem ein Meer und es kann ganz verschiedene Gesichter haben, ne? Ja. Und Maiden Voyage ist ja, beschreibt ja quasi so ein bisschen die Jungfernfahrt und das Meer. Und das kann eben brausend sein, aber es, oder immer wieder regelmäßig wiederkommen, die Wellen. Es können größere, längere Wellen sein oder kleinere. Oder es kann eben auch einfach stehen und ganz, ganz ruhig sein.
Absolut. Das war eben auch eine unglaublich geile Idee von Johann zu sagen, löst es auf und spielt einfach nur die einzelnen Klänge und sonst gar nichts. Mhm. Das war auch super radikal. Aber die Idee ist einfach geil. Also das muss man sich auch erstmal trauen.
Ja.
Das dann halt so reduziert zu spielen, ist ja der pure Minimalismus.
Ja.
Ja. Also was ich mir auch gedacht habe beim Spielen, das war, dass man das einfach gespürt hat und gemerkt hat, wie sehr zwar ein Leben ohne Jazz möglich ist.
Aber sinnlos.